Radio Rainbow.
Das Lora Ökomagazin.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf Lora 92,4, heute von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und bei mir im Studio sind heute Jana und Christine. Zur anstehenden Urlaubszeit wollen wir heute an den Strand gehen und über Sand sprechen. Ja, genau, Sand, denn den gibt es doch überall wie Sand am Meer eben, aber das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Sand ist weltweit zu einem kostbaren Rohstoff geworden, der langsam zur Neige geht. Mehr als 250 Millionen Tonnen verbrauchen allein wir in Deutschland in nur einem Jahr. Die Bauindustrie benötigt gigantische Mengen für die Herstellung von Beton. Und die Grenzen zwischen Sandabbau und illegalem Sandraubbau sind tatsächlich fließend. Unabhängig davon, ob der Sand an Land, im Meer oder im Fluss abgebaut wird, es ist ein Eingriff in die Natur, der Auswirkungen auf das Ökosystem mit seinen Tieren und Pflanzen hat. Mancherorts ist Sand inzwischen sogar so kostbar, dass er aus fernen Ländern importiert wird oder dass sich sogar mafiöse Strukturen entwickeln konnten und Sand im großen Stil ja richtig gestohlen wird. Wir wollen heute darüber sprechen, wo überall Sand drinsteckt, warum wir so viel davon brauchen und welche Konsequenzen der Sandabbau für die Natur haben kann. Nach Greg Graffin mit Cold as the Clay geht es los.
Ja, Sand ist heute unser Thema. Wir hatten Sand am Meer irgendwie als Begriff schon fallen lassen. Sommer, der Sommer naht, beziehungsweise er ist schon da. Alle denken an Urlaub. Da ist der Gang zum Sandstrand auch nicht weit, aber das kann auch nach hinten losgehen, Jana.
Ja, tatsächlich habe ich gelesen, Martin, dass ein deutscher Tourist 1000 Euro Strafe für ein bisschen Sand aus Sardinien bezahlen musste. Er hat sich Sand nach Hause mit einem Paket aus Italien geschickt und ja, das war die Strafe dafür. Wenn also inzwischen ein bisschen Sand 1000 Euro kostet, dann scheint Sand das neue Gold zu sein. Und wenn man sieht, dass sogar Wüstenländer wie Dubai Sand aus Australien importieren müssen, dann liegt an der Goldtheorie wohl wirklich was dran. Was sagst du?
Aber ist also bei Dubai würde mich jetzt wundern. Da können wir aber, denke ich auch, da kommen wir sicher nicht noch drauf. Da würde jeder jetzt denken, da ist eigentlich in einem Land, in dem es viel Wüste gibt, da müsste genug Sand da sein. Aber ja, es ist tatsächlich so, wir verbrauchen weltweit sehr viel Sand für alles Mögliche. Wir bauen viel, brauchen dafür Sand. Es taucht in allerlei Alltagsgegenständen auf, die wir nutzen. Aber überwiegend oder der größte Teil geht tatsächlich in Beton, Zement, was überwiegend aus Sand besteht. Und so brauchen wir eben für Herstellung von Baustoffen extrem viel Sand.
Es ist also wirklich kein Scherz. Sand also, ist knapp, Martin,
Sand,
oder?
Sand ist tatsächlich knapp, man wird es nicht denken. Also das der Spruch, also es gibt Sand oder Sand wie Sand am Meer, verliert so langsam seine Gültigkeit. Wir haben da echt ein Problem, das auf uns zukommt, weltweit und auch hier in Deutschland. Also wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wie viel Sand wird zum Beispiel hier in Deutschland verbraucht. Ein Einfamilienhaus, ein durchschnittliches, benötigt allein 200 Tonnen Sand. Oder für einen Kilometer Autobahn sind es allein 30.000 Tonnen. Also es sind unglaubliche Zahlen. Und dann, ja, wenn man allein sieht, wie viel gebaut wird, was wir an Ziegelsteinen, Pflastersteinen brauchen, was an Brücken, Straßen, Flughäfen und sonst nicht alles gebaut wird, ist es ja nachvollziehbar, dass Sand ein knappes Gut werden kann.
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, Schätzungen der Vereinten Nationen nach verbrauchen wir gerade so viel Sand und Kiesel, also doppelt so viel, wie die Natur überhaupt produzieren kann. Also das ist verrückt. 59 Milliarden Tonnen Sand und Kiesel jedes Jahr. Das ist ein Wort.
Ja, und das Dumme ist natürlich, wie wir Menschen so sind. Es fließt natürlich der Sand nicht nur in sinnvolle Sachen, sondern auch in irre Projekte wie riesige oder monströse fast schon Hochhäuser, wie man sie irgendwie in Dubai kennt, die eigentlich völlig jenseits von vorstellbaren Ausmaßen sind. Und natürlich irgendwie ist es auch so, dass wir weltweit nach wie vor voll auf Wirtschaftswachstum setzen, immer mehr bauen, die Bevölkerung wächst weltweit nach wie vor, wir ziehen immer mehr in die Städte, also es sind ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass Sand knapper wird.
Ja, so ist es doch. Also auch Singapur, die Schweiz, Asiens, weil du ja sagst, Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum, die seit den 60er Jahren importieren die ja Unmengen an Sand und haben die Fläche ihres Staates um ganze 20% vergrößert, weil ja so viele Menschen vor Ort leben und einfach ja nicht mehr genug Raum da ist.
Du sprichst Singapur an, was ja irgendwie eine gigantische Stadt ist. Auch wenn du es Schweiz Asiens nennst, ist es doch letztlich eine Stadt, die aber natürlich nur einen begrenzten Raum hat und wachsen muss, weil die Bevölkerung weiterhin zunimmt. Das ist natürlich dann tatsächlich eine der großen Schwierigkeiten, wenn man den Sand international betrachtet. Es sind Städte, die immer weiter wachsen, nicht nur in die Breite, auch irgendwie in die Höhe. Und ja, die Prognosen von UNO und anderen, sowohl zu Bevölkerungswachstum, zu Urbanisierung, zu Infrastruktur, aber auch zu unserem Konsumverhalten. Alles zeigt nach oben. Die ganzen Debatten rund um Klima und wir müssen reduzieren, haben bisher noch nicht wirklich etwas bewirkt. Und allein für den Sand geht man davon aus, dass die Nachfrage in den nächsten 20 Jahren ums Dreifache ansteigen werden. Wir verbrauchen jetzt schon weit über 50 Milliarden Tonnen pro Jahr. Wir haben ein riesen Sandproblem auf dieser Welt.
Ja, es scheint so. Also Sand bildet das Fundament unserer Volkswirtschaft, unseres Zusammenlebens, also und der Urbanisierung und eben diese Zunahme, wie du schon gesagt hast, des Bauens der Menschen, vor allem auch insbesondere in Ländern wie China und Indien, führt einfach zum Anstieg der Anfrage. Und ja, das wichtigste Material in Bezug auf die Masse in unserer Zivilisation ist Sand. Also Sand, der im Endeffekt dann zu Stahlbeton verarbeitet wird und der uns Häuser baut, in denen wir dann leben können. Und die globalen Verbrauchsstatistiken, die bestätigen das Ganze und werden schnell astronomisch. Tatsächlich ist es so, dass nach Wasser Sand die zweithäufigst verbrauchte Ressource der Erde ist.
Wenn man drüber liest, wo überall Sand drinsteckt, man hält es ja gar nicht für möglich, was man... Also klar, man weiß, dass Sand irgendwie für die Glasproduktion verwendet wird, über Straßenbau oder Bau generell haben wir schon geredet, aber es ist ja dann selbst in Wasch- und Reinigungsmitteln drin, in getrockneten Lebensmitteln, Zahnpasta, Haarspray, in unterschiedlichsten Produkten der Computer und oder ja, Informationstechnologie, Chipherstellung, Lautsprecher, Mikrofone, was nicht alles.
Ich mag schon, also ohne Sand fehlt uns mehr als nur der Strandurlaub, sondern es ist tatsächlich, also wie du schon gesagt hast, ein wichtiger Bestandteil von allem, von Displays, von Lautsprechern, von Mikrofonen, mit dem wir gerade die Sendung aufnehmen können. Also ohne Sand wäre diese Sendung nicht möglich.
Ich fand es erschreckend, dass es sogar in der Zahnpasta ist als Schleifmittel. Das ist eigenartig und tatsächlich auch als Rieselhilfe in Gewürzen, in Zucker, Salz, sogar in geriebenem Käse.
Wir essen also Sand im Käse.
Ja, scheinbar. Und ja, selbst für die Kleidung. Also ich meine, wir irgendwie, damit unsere Jeans irgendwie so aussehen, wie sie aussehen und irgendwie gebraucht, werden sie sandgestrahlt. Wir kommen ohne Sand nicht zurecht.
Ja, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, wo uns Sand überall begegnet, warum er wichtig ist. Aber was ist überhaupt Sand? Wie entsteht Sand? Woher kommt Sand, Martin?
Ja, Sand wird tatsächlich zunächst mal irgendwie allein anhand seiner Größe definiert, also an seiner Korngröße. Sandkörner sind in der Regel ja unter 2 mm groß. Wenn sie dann größer sind, dann wäre es schon Kies. Und wenn sie viel zu klein sind, also unter 0,0 irgendwas Millimeter, dann wird es als Schluff oder als Ton bezeichnet. Ja, und dann letztlich ist Sand, besteht aus unterschiedlichen Mineralkörnern. Siliziumdioxid ist der Hauptbestandteil, kommt vor allem mit Quarzsand vor. Und dann gibt es ja unterschiedlichste Vorkommen. Also es gibt Lavasand, es gibt Sand aus dem Meer, in der Wüste. Und ja, Sand ist letztlich im Prinzip ein natürlich vorkommender Rohstoff, der aus dem Hochgebirge stammt.
Das ist spannend, weil, also wenn ich an Sand denke, dann habe ich wirklich, also denke ich zuerst einmal eben an Meer und an Wüste, aber nicht ans Hochgebirge und Feldmassiv. Und ja, tatsächlich ist es aber so, dass dieses harte Gestein über mehrere Millionen Jahre hinweg eben von Sonne, Regen und auch Frost zersetzt wird und mit dem Wind schließlich in alle Himmelsrichtungen getragen wird. Und auch Gletscher oder Schmelzwasser können Gestein ebenfalls abtragen. Also Gebirgbäche und Flüsse zerkleinern es, bis es sich nach und nach eben an Fluss- und Seeufern absetzt oder eben auch komplett zum Meer getragen wird. Ja, und erreichen große Mengen davon dann das Meer, bleibt es eben am Strand liegen und so entstehen unsere Strände. Doch auch Küstengestein kann eben über eine lange Zeit erodieren und das passiert eben etwa unter Wasser, wenn Strömungen und Wellen eben in verschiedene Richtungen sich bewegen, werden Reste von Korallen, Muscheln oder auch Schneckenhäuser oder wie auch immer werden zermahlen, sodass eben ja, ein ganz feiner Sand entsteht. Ja, und jetzt kommt all dieser Sand am Meer an und wir verbrauchen dennoch 50 Milliarden Tonnen Sand weltweit. Und das ist wirklich, das ist so viel und damit etwa doppelt so viel, wie alle Flüsse dieser Welt in einem Jahr eben überhaupt an die Küsten bringen. Und dazu kommt noch, dass Staudämme eben diesen Sandfluss oder diesen Weg des Sandes zum Meer auch aus dem Gebirge verhindern. Und oder Sand wird halt auch direkt an den Flüssen abgebaut und es kommt erst gar nicht zum Transport zum Meer. Also laut einer Studie erreicht nur jedes zweite Sandkorn den Ozean und die Hälfte ist schon vorher weg.
Ja, das erklärt dann auch die... Ja, warum Dubai, das viel Wüste hat oder auch andere Länder, warum die Sand importieren müssen, obwohl sie eigentlich genügend haben, aber Wüstensand ist dann eben tatsächlich nicht für Bauvorhaben oder den Gebrauch geeignet, weil er eben ja durch Wind und Wetter zu abgeschliffen ist, zu kleinteilig ist und letztlich dann für den Gebrauch Fluss- oder Küstensand benötigt. Der Wüstensand ist zu glatt und gäbe ja gerade im Baubereich keinen Halt mehr.
Martin, ich sehe schon, das mit dem Sand ist wie mit der Luft, die wir atmen. Wir denken nicht an sie, aber ohne sie könnten wir schlussendlich nicht leben. Und das Problem wurde uns deutlich bewusst, als über mehrere Wochen hinweg in den Hauptbauphasen, also im Sommer, Rohstoffe einfach nicht mehr zur Verfügung standen und ja, nicht mehr weitergebaut werden. Weißt du, was das auf sich hatte und woran das lag?
Naja, maßgeblich ist es tatsächlich so, dass auch in Deutschland natürlich Sand und Kies vorkommen. In Flüssen, Gletschern wurden sie über hunderttausende Jahre hinterlassen und ausgespült. Und es gibt in Deutschland ja gut 2000 Sand- und Kiesgruben, die auch über 200 Millionen Tonnen Sand pro Jahr produzieren, aber das ist natürlich bei weitem nicht genug, um den Bedarf hier in Deutschland, sei es bei der Bauwirtschaft oder darüber hinaus, auch zu decken. Und wenn dann natürlich in Zeiten von Pandemie die Häfen nicht mehr bedient werden können, die Schiffe nicht mehr gelöscht werden können und zu Staus kommt, wie auch im Suezkanal, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass dann hier die Wirtschaft ins Stocken gerät. Ja, die Vorkommen hier in Deutschland sind zwar von Sand und Kies sind zwar recht groß, aber man muss natürlich auch bedenken, dass vieles ja schon überplant ist und gar nicht mehr abgebaut werden kann. Also Sand und Kies, haben wir jetzt gehört, kommt hauptsächlich auch in Küsten oder in Flussgegenden vor, also da, wo Wasser ist. Und da haben wir traditionell natürlich auch in die Regionen, weil sie besonders fruchtbar sind oder reizvoll, auch unsere Städte hingebaut. Das heißt, wir haben viele Kies- und Sandvorkommen mit Städten versiegelt. Und dann ist es natürlich auch so, dass viele Sandvorkommen oder Sandvorkommen natürlich auch oft in Wasserschutz- oder Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebieten vorkommen, wo ein Abbau Gott sei Dank auch nicht möglich ist, weil die Natur geschützt und geschont werden soll.
An dieser Stelle wollen wir gleich weitermachen und auf die ökologischen Folgen des Sandabbaus schauen. Nach Let It Rain von Chuck Reagan folgen aber zunächst die Öko-News.
Radio Rainbow.
Die Ökonachrichten.
ILO-Konvention 169. Ab heute besserer Schutz für indigene Völker auf der Agenda. Rund 6000 indigene Völker existieren weltweit und ihre Rechte werden vielerorts verletzt. Zum Schutz der Rechte der indigenen Völker gibt es aber ein völkerrechtlich verbindliches internationales Abkommen, die ILO-Konvention 169. In Brasilien droht der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro mit dem Austritt seines Landes aus der ILO-Konvention 169, um damit einhergehende Verpflichtungen loszuwerden. Während ein solcher Schritt die Konvention insgesamt schwächen würde, hat Deutschland nach langem Zögern genau das Gegenteil getan. Vor einem Jahr wurde die Ratifizierungsurkunde bei der ILO hinterlegt und heute, ein Jahr später, tritt die Ratifizierung in Kraft. Mit dem Beitritt sendet Deutschland ein wichtiges und positives Signal. Doch Signale allein, selbst solche mit großem Symbolgehalt, retten weder indigene Leben noch verbessern sie die Rechte Indigener. Es braucht auch eine Strategie zur Erfüllung der Verpflichtungen und konkrete Maßnahmen. Der ILO 169 Koordinationskreis appelliert deshalb an die deutsche Bundesregierung, noch in dieser Legislaturperiode eine ressortübergreifende Strategie zum Schutz der Rechte indigener Völker zu erarbeiten und diese konsequent umzusetzen. Eine solche Strategie müsse alle betroffenen Ministerien einbinden. So müssten künftig alle von deutschen Unternehmen initiierten Projekte und Investitionen die Rechte der indigenen Völker grundlegend garantieren. Dies sei umso wichtiger, als die Weltgemeinschaft eine beispiellose Eskalation geopolitischer, menschenrechtlicher sowie umwelt- und klimabedingter Konflikte und Krisen erlebe. Indigene Menschenrechts- und Lebensraumverteidigerinnen stehen im Zentrum der zunehmenden Konflikte um die weltweite Ausbeutung von Rohstoffen. Obwohl indigene Gemeinschaften nur 5% der Weltbevölkerung ausmachen, trafen laut Global Witness zwischen 2015 und 2019 mehr als ein Drittel aller tödlichen Angriffe auf Aktivistinnen, Angehörige indigener Völker. Klimaproteste in Berlin. Demonstranten blockieren viele A100-Ausfahrt. Den zweiten Tag in Folge sorgen Klimaschutzdemonstrantinnen in Berlin Anfang der Woche mit ihren Protesten für zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Auch in den kommenden Tagen soll es derartige Aktionen geben. Die Polizei meldet Dutzende Festnahmen. Erneut haben Klimaschutzdemonstrantinnen in Berlin zahlreiche Ausfahrten der Stadtautobahn A100 blockiert. Betroffen waren nach Angaben der Polizei und der Verkehrsinformationszentrale etwa 10 Abfahrten und Straßen, vor allem im Westen und Süden der Stadt. Laut Polizei blockierten jeweils Gruppen von rund 7 bis 10 Männern und Frauen die Ausfahrten. Teilweise klebten sie sich auf der Straße fest. Auf Transparenten forderten die Demonstranten der Gruppe Letzte Generation Öl sparen statt bohren und Nordseeöl nö. Die Polizei leitete Autos über den Gehweg. Wir sind die letzte Generation, die den Klimakollaps noch verhindern kann, teilte die Initiative mit. Sie verlangt eine Erklärung durch Bundeskanzler Olaf Scholz, dass keine neue Infrastruktur gebaut wird, um fossile Energieträger zu nutzen. Geplant seien tägliche Unterbrechungen des Straßenverkehrs in Berlin, bis Scholz glaubhaft erkläre, dass es keine Ölbohrungen in der Nordsee geben werde. Mord im Amazonasgebiet. Verdächtige festgenommen, Boot gefunden. Nach den Morden an dem Journalisten Dom Phillips und dem indigenen Experten Bruno Pereira ist im brasilianischen Amazonasgebiet das Boot der Opfer gefunden worden. Es lag nach Angaben der Polizei des Bundesstaates Amazonas in 20 Metern Tiefe, 30 Meter vom Flussufer entfernt, versenkt. Es sei mit 6 Sandsäcken beschwert gewesen. Einer der Verdächtigen in dem Fall hatte den Ermittlern den Fundort gezeigt. Die brasilianische Bundespolizei machte nach eigenen Angaben weitere Verdächtige aus, die mutmaßlich daran beteiligt waren, die Leichen des Briten Phillips und des Brasilianers Pereira verschwinden zu lassen. Die beiden waren am 5. Juni bei einer Exkursion im brasilianischen Amazonasgebiet verschwunden. Sie recherchierten im Javari-Tal für ein Buch über Gewalt gegen Indigene und nachhaltigen Schutz des Regenwalds. 10 Tage später führte ein Verdächtiger die Polizei zu einem Ort, wo er nach eigenen Angaben ihre Leichen vergraben hatte. Die dort gefundenen menschlichen Überreste wurden schließlich eindeutig den beiden Vermissten zugeordnet. Nach Polizeiangaben wurden die beiden erschossen. Laut der brasilianischen Behörden sollen keine kriminellen Banden an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein. Indigenen Vertreter widersprechen dieser Version. Die Union der indigenen Völker des Javari-Tals Unijava, für die Pereira in den vergangenen Jahren gearbeitet hatte, hatte erklärt, hinter der Tat stecke eine mächtige kriminelle Gruppe. Das Javari-Tal gilt wegen des dort verbreiteten Drogenhandels, illegaler Fischerei und Goldwäscherei als gefährlich. Experten zufolge kontrollieren Drogenhändler den illegalen Fischfang gefährdeter Arten in dem Gebiet und nutzen ihn zur Geldwäsche. Guten Abend, wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von Mit Pro Regenwald. Mit Jana habe ich vor den News über die immer knapper werdende Ressource Sand gesprochen, die die Menschheit verbaut und in zig Alltagsgegenständen nutzt. Dieser massive Abbau von Sand hat natürlich Folgen für die Umwelt.
Ja, aber wir hatten auch vor einem Jahrhundert gedacht, dass wir so einen hohen Sandverbrauch haben und so eine hohe Nachfrage. Und Gott sei Dank, oder immerhin haben wir Naturschutzgebiete und die noch erhalten werden. Und weil wir jetzt schon von Naturschutzgebieten reden, für mich stellt sich die Frage, welche ökologischen Folgen hat dieser massive Sandabbau?
Ja, Sandabbau zerstört, also Küste haben wir schon gehört, Flusslandschaften am Land. Wir haben aber auch irgendwie, ich weiß nicht, wir haben glaube ich noch nicht konkret angesprochen, dass eben aufgrund dessen, dass Sand an Land und in den Flüssen knapp wird, immer mehr auch Sand vom Meeresboden gesaugt wird mit riesigen Schiffen und riesigen Sauggeräten. Und je mehr Sand eben dann vom Meeresboden gesaugt wird, desto mehr Sand rutscht von den Küsten und den Stränden nach. Also es ist ein Phänomen, das kennt man auch selber, wenn man am Sand mal eine eigene Sandburg gebaut hat und die dann irgendwie von vorne abgräbt, dann rutscht eben alles nach.
So ist es.
Und so ist es eben auch beim Sandsaugen vom Meeresboden. Da hat dann natürlich sofort auch Auswirkungen an Land. Eben durch diesen direkten Sandabbau am Strand oder auch das Absaugen von Sand am Meeresgrund gehen der UN-Umweltbehörde zufolge 3 von 4 Stränden der Welt inzwischen verloren. Also die verschwinden regelrecht. Aber ist ja klar, wo kein Sand ist, kann auch kein Strand sein. Es ist eben nicht nur so, dass das Ganze legal passiert. Es gibt immer größere Mafias oder Unternehmen, die auch komplett illegal sind, und eben Sandabbau ist mittlerweile eben nach Drogenschmuggel eines der lukrativsten und größten Verbrechenszweige, sage ich jetzt mal, und stellt natürlich dann eben auch eine riesen Plünderung der Erde dar, zerstört Lebensräume, Ökosysteme. Ja, ist eben, wie gesagt, an Stränden zu sehen, Flussmündungen, aber auch im illegalen Bergbau ist die Sandmafia beteiligt. Auch Gewalt ist dann durchaus eine Option, wenn sich Leute dann zur Wehr setzen, um ihre Heimat und die Umwelt zu schützen, und man dann einem entsprechenden Sandabbauvorhaben im Weg ist. Schätzungen zufolge ist es eben so, dass die Hälfte des zum Beispiel in China verwendeten Sands aus illegalem Abbau kommt. Auch Singapur, was wir ja schon angesprochen hatten, die ein großer Abnehmer sind, importiert trotz vieler Verbote von den Nachbarländern viel illegalen Sand. Indonesien beschuldigt Singapur, dafür verantwortlich zu sein, dass über 80 Inseln in den letzten 10, 15 Jahren in Indonesien verschwunden sind, weil sie oder die Küsten abgebaggert wurden.
Sandmafia also. Das finde ich ja spannend. Also nach Pablo Escobar und Ding haben wir eine Sandmafia. Und tatsächlich ist es so, also ich habe letztens gelesen, in Indien werden pro Jahr etwa 500 Millionen Tonnen illegaler Sand von Stränden und auch von Flüssen abgebaut. Es sind tatsächlich rund 100 LKWs mit Sand, die jede Nacht, also wirklich jede Nacht in der Metropole Bangalore eben Sand abtransportieren. Und diese organisierten Banden stecken nicht selten mit Politiker und Politikerinnen zusammen unter einer Decke. Diese schützen sie und profitieren gleichzeitig davon. Wer sich also ihnen in den Weg stellt, muss unter Umständen eben auch mit seinem Leben bezahlen. Gerade auch die Malediven haben über 12 Inseln verloren. Und bei den Malediven, beim Atoll, ist es besonders dramatisch, weil diese Inseln auch nur 1 Meter über dem Meeresspiegel liegen und dadurch auch besonders anfällig für Raubbau sind oder Sandraubbau sind. Aber auch Länder von Jamaika über Südafrika bis nach Russland. In diesen Ländern verschwinden jährlich mehrere Meter Strand, eben durch illegalen Abbau. Ja, und Sandraubbau erfolgt mit allen Mitteln. Also sei es mit der Hand, mit Schaufeln oder eben gigantischen Supersaugern. Also wie es auch in Marokko der Fall war, wo ganze Strände bis auf das letzte Sandkorn abgebaut worden sind, um Hotels am gleichen Strand zu bauen. wo schlussendlich am Ende die Touristen gefehlt haben, denn die Hauptattraktion von Marokko waren eben genau diese Strände. Also es ist verrückt. Und diese riesigen Schwimmbagger haben teilweise eine Ladekapazität von 46.000 Kubikmeter und können Sand aus Tiefen von über 155 Meter holen. Ja, und das hat natürlich dramatische Folgen für unsere Meere.
Ja, aber es ist natürlich auch an Land zu beobachten. Es gibt auch an Land entsprechende Sandvorkommen, die unter Ökosystemen liegen, seien es Felder, Wälder, was auch immer, und die natürlich zerstört werden, um an den entsprechenden Bodenschatz Sand heranzukommen. An Wasser sind es dann Flussbetten, die betroffen sind, Seen, die eben als Lebensraum dienen und durch aufgewühltes Sediment, durch Veränderungen von Flussläufen, durch die Beeinträchtigung der Unterwasservegetation hat das natürlich Auswirkungen auf Fische, Vögel, Kleinstlebewesen, die in den Gewässern leben. Ja, manchmal führt eben dieser Abbau von Sand dann auch dazu, dass ja ganze Seen oder Flüsse verschwinden oder auch über die Ufer treten.
Also Strände sind das stille Opfer dieses massiven Strandabbaus, also Ausbeutung von Ressourcen, schlechter Küstenschutz, Bau von Dämmen, all das wird unsere Küsten nach und nach verschwinden lassen. Und ja, zusammen mit den steigenden Meeresspiegeln bildet sich eine ökologische Zeitbombe. Bis 2100 wird ein steigender Meeresspiegel von 1 Meter bis 1,5 Meter vorgesagt. Derzeit leben 100 Millionen Menschen weniger als 1 Meter über dem Meeresspiegel, wie wir es vorhin schon mit den Malediven hatten, die eben deswegen auch besonders gefährdet sind. Und es ist immer wieder erstaunlich, für wie intelligent wir uns Menschen halten und dass wir immer noch der Meinung sind, dass wir die Natur eingreifen können und sie beherrschen können. Doch mit jedem weiteren Eingriff entsteht ein neues Problem. Und oft sind uns diese Konsequenzen unseres Handelns heute noch gar nicht bewusst.
Ja, vielleicht gerade, weil wir Menschen so blöd sind, haben Malaysia, Indonesien, Kambodscha und Vietnam ein Ausfuhrverbot für Sand verhängt. Was natürlich irgendwie, wenn wir über illegale Machenschaften reden, dann doch nicht alle davon abhält, tatsächlich Sand abzubauen und den illegal zu verschiffen. Eben im Gegenteil, fehlende staatliche Kontrollen und auch internationale Regelungen führen letztlich dazu, dass der illegale Abbau und der Sandschmuggel nach wie vor boomen. Und die Reserven eben weiterhin schrumpfen, Sand knapp wird und je knapper es wird, desto mehr lohnt sich dann eben auch wieder ihn zu stehlen. Ja, die Folgen sind dann oft gerade in Meeresregionen, dass die Menschen oder die Städte anfangen, Schutzmauern aus Beton natürlich zu errichten, um die wegspülenden Strände versuchen einzuhegen und beisammen zu halten. Und es hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die Menschen, die vor Ort leben. Fischgründe gehen verloren, treibt die Fischer dann oft auch weiter in die Armut oder eben dazu, dass sie Sandschürfer werden, weil es eben da lukrativ ist und Geld bringt. Ja, letztlich, wenn man den Schätzungen glaubt, schrumpfen weltweit ja fast 90% aller Sandstrände. Nahezu kein Sandstrand ist mehr unberührt oder unbetroffen von dem Ganzen. Ganze Inseln, Ökosysteme und Korallenriffe sind letztlich davon bedroht, dass wir den Sand klauen.
Jetzt haben wir schon so viel gesprochen, aber tatsächlich lässt mich diese Sandmafia nicht los. Kannst du mir da noch ein bisschen mehr was dazu erzählen?
Naja, Sandmafia ist letztlich ja dann Überbegriff dann für diese ganzen illegalen Machenschaften, so wie es auch die Holzmafia gibt, die eben den Wald plündert. Gibt es die Sandmafia, die dann die Küsten und die Seen und Flüsse plündert. Und ja, ein Hotspot würde ich es jetzt mal nennen, das Ganze, und wo es wirklich sehr gewalttätig und hoch hergeht, ist Indien. Da sind es wirklich kriminelle Banden, die auch Journalisten angreifen, Aktivisten und Polizisten töten, wenn sie ihnen in die Quere kommen. Ja, es gibt Studien oder Untersuchungen, dass in einem Zwei-Jahres-Zeitraum dann auch mal irgendwie knapp 200 Menschen allein durch illegalen Sandabbau ums Leben kommen, sei es eben, weil sie dagegen protestieren und entsprechend Gewalt kommt. Und die Arbeitsbedingungen sind natürlich grausam und es kommt immer wieder zu Unfällen. Also es gibt Beispiele davon, wie einzelne Schürfer fast 100 Mal und öfters ohne Schutzkleidung auf den Grund von Flüssen oder Seen hinabtauchen, um dann ja Sand abzugraben, abzubaggern, zu schürfen. Kinderarbeit ist nicht ungewöhnlich. Also es ist ziemlich ungeregeltes Gewerbe ist fast schon zu positiv gesagt. Es gibt immer wieder dann trotz allem auch mal Fälle, die dann aufgedeckt werden, sei es durch Journalisten, die entsprechend Bestechungen nachweisen können oder weil dann eben Unfälle oder Todesfälle doch genauer untersucht werden. Aber es ist tatsächlich eben, ja, es sind mafiöse Strukturen, die da letztlich am Werk sind.
Ich sehe schon, unser unersättlicher Bedarf an Sand, am Beton führt zu solchen Strukturen.
Also ja, während also in Indien die Sandmafia herrscht und auch in anderen Staaten solche Strukturen zu erkennen sind, versucht man eben in anderen Regionen anders mit dem Thema Sand umzugehen und Lösungen zu finden, wie wir unserem völlig irren Konsum möglichst legal nachkommen wollen. Reduzieren ist ja nicht. Und dann hat man halt ja auch seltsame andere Ideen, wie zum Beispiel entweder Sandvorspülungen kennt man oder Sandaufspülungen, aber da kennst du dich besser aus als ich.
Ja, tatsächlich. Also ich meine, Sylt war jetzt aus anderen Gründen in aller Ohren, aber vor einigen Jahren war Sylt eben auch in den Medien, weil die solche Sandvorspülungen eben vornehmen. Und dabei wird eben Sand aus dem Meeresboden gegraben oder auf Mitte vom Meer hochgezogen und mit Hochdruck an die Küsten gespritzt. Eben diese Methode findet etwa auch in Florida Anwendung oder auch in vielen anderen Regionen der Welt. Doch ob solche Maßnahmen wirklich dauerhaft auch helfen können, eben diesen Strand zu erhalten, das ist fraglich. Eben auch durch Wellenbrecher und Dämme lassen sich eben Strände schwer stabilisieren. Und im Gegensatz, sie blockieren natürliche Sandwanderungen und das führt eher zum Verschlechterung und zum Abbau von Stränden. Denn jedes einzelne Sandkorn, können wir uns also vorstellen, geht von links nach rechts am Strand und vor und zurück und in alle Richtungen. Und bauen wir eben an Küstenhäuser hin oder Dämme oder was auch immer, Mauern, dann verhindern wir diese natürlichen Bewegungen und diese Anpassungen von den Stränden und schlussendlich eskaliert dadurch das Problem umso mehr. Sandaufspülungen bekämpfen also eher die Ursache und nicht, also beziehungsweise genau andersrum, sie bekämpfen nicht die Ursache, sondern nur die Symptome und ich glaube, häufig ist es einfach nur eine Geldmacherei und ja, da stecken reine ökonomische Interessen dahinter, denn auch die Strände in Florida, die mussten jedes Jahr wieder neu aufgespült werden, weil der Sand einfach auch nicht hält, denn wird da an anderer Stelle weggespült, rutscht dann natürlich auch wieder nach.
Was wären denn Wege aus dieser komischen Sandkrise, in die wir uns selber buddeln?
Ja, Martin, tatsächlich herrscht immer noch das Paradigma der unendlichen Sandressourcen vor. Und dabei müssen wir unbedingt zu einer nachhaltigen Beschaffung übergehen und gleichzeitig aber den Verbrauch und die Nachfrage senken. Denn nur so schaffen wir es aus dieser Sandkrise raus. Dazu müssten wir aber zunächst eben auch das Ausmaß des Problems und eben als eine größere Nachhaltigkeitsherausforderung des Jahrhunderts anerkennen. Also neben dem Klimawandel, neben den Umweltproblemen gehört Sand genauso dazu und ist mindestens genauso wichtig. Die meisten großen Flüsse der Welt haben zwischen der Hälfte und rund 95% ihrer natürlichen Sand- und Kieslieferungen an das Meer inzwischen verloren. Und dabei schützen eben Strände das Hinterland vor Kraft des Meeres. Doch der Hunger gerade von Immobilienbranchen nach immer mehr Sand ist kaum zu stillen. Und eine Möglichkeit des Schutzes könnte eben Gebäude- oder Glasrecycling sein. Es gibt eben Bestrebungen, Sand zu recyceln, sprich ganze Gebäude und vor allem auch Glas eben zum Sand wieder umzuwandeln. Das hat in bestimmten Regionen auch tatsächlich schon funktioniert. Und andere Forscher hingegen versuchen, Wüstensand so zu behandeln, dass er eben für die Bauindustrie doch tauglich ist und nicht ganz so glatt. Das rettet dann uns zwar oder hält dann unsere Strände, aber es geht tatsächlich dann einem anderen Ökosystem an den Kragen und dadurch ist es auch nicht die ideale Lösung oder trägt noch weiter zum Problem bei. Ja, und denn das Problem ist ja tatsächlich, dass wir unsere verfügbaren Sandressourcen einfach immer schneller ausgeben und überschreiten. Wir geben unser Sandbudget schneller aus, als wir eben verantwortungsvoll produzieren können. Ja, und obwohl diese Materialie, also obwohl Sand nach Wasser die zweitgrößte geförderte und gehandelte Ressource ist, gehört sie eben in vielen Regionen zu den am wenigsten regulierten. Jetzt ist halt meine Frage, welche Regelungen denn für den Sandabbau überhaupt existieren?
Ja, das ist tatsächlich so eine Schwierigkeit. Also es gibt international natürlich Abkommen zu Biodiversität, zum Schutz von Meeresküsten oder Gewässern und solche Sachen, aber eine explizit eigene Regelung zum Umgang mit Sand gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt in vielen Ländern Gesetze oder Regelungen, die dann letztlich Sand betreffen. In der Schweiz zum Beispiel ist es Vorschrift, dass 25% eines benötigten Baustoffs aus recyceltem Material hergestellt sein müssen. In Deutschland gibt es so eine Quote bislang noch nicht.
Im Gegensatz, Martin, ich glaube, ich habe das Gegenteil gelesen, dass es eher noch Behinderung gibt, weil natürlich Deutschland wieder sehr streng ist mit seinen DIN-Normen und eher einen sehr geringen Anteil an recycelten Sand überhaupt beim Bauen erlauben. Ich glaube, die Quote ist bei maximal 15%, was wirklich nicht viel ist, wenn man vergleicht, dass die Schweiz mindestens 25 vorschreibt und auch bis zu 100% eben Recycling erlaubt.
Ja, dann ist das natürlich irgendwie nach wie vor so ein Problem, dass wir es nicht ernst genug nehmen, das Problem. In Dänemark gibt es eine Steuer auf den Verbrauch von Meeressand. Darauf ging auch der Abbau von Sand massiv zurück, weit über 3/4 zum vorherigen Stand. Es gibt auf EU-Ebene eine Abfallrahmenrichtlinie, die eben auch das Recycling von Bau- und Abbruchabfällen vorschreibt. Es gibt jetzt die ganze Debatte und Diskussion um ein Lieferkettengesetz. Letztlich könnte das dann auch dazu beitragen, wenn man es dann mit einbezieht, dass Unternehmen auch für Sand entsprechend ihre Lieferketten offenlegen müssen. Aber wie gesagt, auf internationaler Ebene in dem Sinne gibt es bislang keine Regulierung von Sand. Es ist eben ein nationaler Flickenteppich und wird mal stärker und mal weniger stark dann auch umgesetzt. Also wir hatten ja jetzt verschiedene Beispiele im Laufe der Sendung gehört, sei es von Indien und Malediven, Indonesien und wo nicht überall noch. Aber es ist tatsächlich letztlich eine knapper werdende Ressource, die populär, beliebt, nachgefragt ist. Und von daher wird sich da so schnell natürlich auch eine Eindämmung der Nachfrage und des illegalen oder des legalen Abbaus auch nicht ergeben, solange es nicht klare internationale Regeln dazu gibt. Und es ist natürlich aber gut, dass sich in vielen Regionen auch Umweltschützer und Zivilgesellschaft dafür einsetzen, dass die Lebensräume sowohl im Meer als auch am Land in der Küstenregion erhalten bleiben. Aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen.
Aber dafür, dass wir nicht einfach aufhören können, Sand zu verbrauchen, weil er eben so im Alltag verbaut ist und wir nahezu abhängig davon sind, erstaunt mich tatsächlich, wie wenig Regulierungen da sind.
Ja, Sand hat tatsächlich eben auch lange Zeit nicht so eine offensichtliche Rolle gespielt, weil da sind wir wieder am Anfang, Sand war ja da wie Sand am Meer.
Ja, und deswegen ist es auch super, dass wir darüber sprechen und das Bewusstsein schaffen.
Ja, Bewusstsein schaffen ist gut. Die Frage ist, was heißt das dann konkret?
Naja, tatsächlich ist es so, dass Staaten die meiste oder die größte Menge von Sand verbrauchen. Und so obliegt es auch den Politikern zu handeln. Und auf diese müssen wir Druck ausüben. Jedoch erreicht dieses Problem oft erst, oder insgesamt Probleme in unserer Gesellschaft, erreichen erst die Tagesordnung der Politik, wenn es schon fast zu spät ist. Und dabei ist es wichtig, dass Alternativen für den Sand heute gefunden werden. Und das betrifft nicht nur die Politik, sondern eben auch die Ingenieure und die Wissenschaftlerinnen von heute, die alle zusammenarbeiten müssen. Denn seit über 100 Jahren sind unsere Baumethoden nahezu gleich. Und es ist offensichtlich, dass wir nachhaltigere Alternativen brauchen. So ist es auch so, wir müssen recyceln. Solange bis uns eben eine bessere Alternative zu Sand vorliegt, müssen wir recyceln. Denn ist der Sand einmal in einem Gebäude im Haus verbaut, dann ist er erstmal weg und fehlt an anderer Stelle. Aber auch, es muss eine Regulierung über Preise und über Steuern erfolgen. Denn solange der Sand noch so günstig ist, wie er aktuell ist, werden Alternativen sich nur schwer entwickeln. Es ist also wichtig, dass wir handeln, dass die Politik handelt, denn wir brauchen verbindliche Regeln, damit diese systematische Plünderung dieser nicht nachhaltigen Ressource Sand aufhört. Wir müssen uns also alle informieren, um zu verhindern, dass die Strände eines Tages ganz verschwinden. Denn unsere ganze Gesellschaft ist auf Sand gebaut. Und aus dem Grund verdient Sand auch unseren ganzen Respekt.
Sand verdient unser aller Respekt, das hast du schön gesagt, Jana. Und es ist doch eine wichtige Aufforderung auch an uns alle, dass wir sorgsamer mit Sand umgehen, beziehungsweise zunächst einmal nicht nur als Rohstoff zum Nutzen des Menschen betrachten, sondern als maßgeblichen Bestandteil von Lebensräumen und Ökosystemen. Wer mehr über den Umgang mit Ökosystemen und ihren Erhalt wissen möchte, findet auf unserer Webseite www.pro-regenwald.de weitere Informationen oder kann am 6. Juli, das ist Mittwoch, um 19 Uhr zu unserem Info- und Einsteigertreffen kommen. Schwerpunkt ist dieses Mal das Artensterben. Für heute bedanke ich mich bei Jana und verabschiede mich bis zu unserer nächsten Sendung im August.